Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wir befinden uns auf unserer Entdeckungsreise im Liederbuch der Bibel, nämlich im Buch der Psalmen. Die ersten 75 von insgesamt 150 Psalmen haben wir uns bereits näher angesehen. Das heißt, heute starten wir sozusagen in die zweite Halbzeit. Die Psalmen 76, 77 und 78 stehen auf dem Spielplan und ich bin mir sicher, dass wir darin sehr viel Wertvolles für uns finden werden. Herzlich willkommen! Von Psalm 73 an bis zu Psalm 83 haben wir eine Reihe von 11 Psalmen vor uns, die alle von Asaf geschrieben wurden. Psalm 76 ist der vierte Psalm in dieser Reihe und auch hier spielt, wie in Psalm 73 und 74, Gottes Heiligtum in Jerusalem als Ort der Gegenwart Gottes eine wichtige Rolle. Insofern sind meines Erachtens diese Psalmen nicht willkürlich angeordnet, sondern bilden einen erkennbaren Zusammenhang. Nach der Überschrift des Psalms beginnt Psalm 76 inhaltlich mit den Versen 2 und 3. Gott ist in Juda bekannt, in Israel ist sein Name herrlich. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Salem ist der urgeschichtliche Name für Jerusalem und meint die Wohnstätte des Friedens. Vier Namen werden uns hier genannt, die sich in diesem Fall alle auch geografisch verstehen lassen. Juda, Israel, Salem und Zion. Im Land Israel hatte der Stamm Juda ein Gebiet für sich. In diesem Gebiet Judas liegt die Stadt Jerusalem, wo auch der Berg Zion zu finden ist. Und auf diesem Berg stand die Bundeslade Gottes, zunächst in einem Zelt, später im Tempel. Juda und Israel meinen aber auch das Volk Israel, beziehungsweise den Stamm Juda, der zum Volk Israel gehörte. Juda stand in späterer Zeit auch für das Südreich Israels, das durch seine oft gottesfürchtigen Könige wesentlich länger an Gott festhielt als das Nordreich. In Vers 4 lesen wir, dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Sela. Der Gott Israels, der Jerusalem zu dem Ort seiner Gegenwart erwählt hatte, ist mächtiger als alle militärische Macht. Ein ähnliches Motiv finden wir auch im Buch des Propheten Jesaja. Dort heißt es, und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wenn Gott am Ende der Zeiten kommt, um durch Jesus die ganze Welt und alle Nationen zu richten, wird die gesamte militärische Rüstungsmaschinerie umgewandelt, und zwar in Werkzeuge, die zum Leben dienen werden. Pflugscharen für die Vorbereitung des Säens und Sicheln, wörtlich Winzermesser, für die Ernte. Asaf schreibt weiter in Vers 5, du bist herrlicher und mächtiger als die ewigen Berge. Wörtlich ist hier von den Bergen des Raubes die Rede. Das ist wohl ein Hinweis darauf, dass aus den Bergen die Feinde kamen, um auf Raubzug zu gehen. Der Gott Israels, der Gott, der in der Bibel beschrieben wird, ist mächtiger als die Feinde und sogar mächtiger als die Berge, aus denen die Feinde kommen. Denn Gott ist der Schöpfer, auch der mächtigen Berge. Lesen wir weiter in Psalm 76, wir kommen zu Vers 6. Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken, und allen Kriegern versagen die Hände. Wenn der Gott Israels, der Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, wenn er auftritt, müssen selbst die größten Kriegshelden klein beigeben. Diese Schilderung erinnert unter anderem an Gideons Überfall auf das Lager der Midianiter. Mit nur 300 Männern schlug Gideon die Übermacht der Feinde zurück, weil Gott selbst die Midianiter durcheinander brachte, so dass diese sich gegenseitig bekämpften und flohen. Wir gehen weiter im Psalm 76 zu Vers 7. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken in Schlaf Ross und Wagen. Ross und Wagen, das meint berittene Krieger und Streitwagen. Sie verkörperten im alten Orient die größtmögliche militärische Schlagkraft. Sie waren sozusagen die Panzerdivisionen der damaligen Weltmächte. Aber wenn Gott, der Herr, aufsteht und nur seine Stimme zum Widerspruch erhebt, ist auch die größte Militärmacht lahmgelegt. Diesen Zuspruch brauchten Juda und Jerusalem, denn die Feinde waren zahlreich und bestens gerüstet. Aber ich denke, auch für uns können und sollen diese Verse ein großer Trost sein. Der Gott, der uns liebt, der uns schon immer geliebt hat, dieser Gott ist ein starker Gott, stärker als alles, was uns bedrohen mag. Das ist gewiss, und daran erinnert Asaf, daran erinnert er sich selbst, Jerusalem und uns. Lesen wir die nächsten Verse Asafs, die Verse 8 bis 10. Furchtbar bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnest? Wenn du das Urteil lässt hören vom Himmel, erschrickt das Erdreich und wird still. Wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Sela. Gottes Gericht gilt hier den Gewalttätern, den Feinden des Gottesvolkes. Gottes Gericht bedeutet hier, dass Gott sich aufmacht, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Damit meint Asaf zunächst einmal diejenigen im Volk Israel, die nicht von Gott abgefallen sind, um anderen Göttern zu dienen. Ich meine aber, wir sollten uns dadurch auch warnen lassen. Das Neue Testament macht deutlich, dass Gott am Ende der Tage durch Jesus auch Gericht halten wird, und zwar über jeden Menschen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dann bestehen werden, weil Sie an Jesus glauben. Denn ohne Jesus wird Gott jeden von uns schuldig sprechen müssen, weil niemand von uns Gottes Gebote immer halten konnte. Und Gott will, dass wir nicht gerichtet werden müssen, sondern dass wir die Vergebung annehmen, die er uns anbietet. Denn dafür ist Jesus gestorben, um für Ihre und meine Schuld zu sühnen, damit wir mit Gott versöhnt werden. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Gottes Vergebung durch Jesus annehmen. Im 76. Psalm kommen wir nun zu Vers 11. Wenn Menschen wider dich wüten, bringt es dir Ehre, und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Selbst die wütendsten Empörungen gegen Gott werden ihn am Ende noch preisen. Und auch wenn sich Einzelne oder ganze Gruppen gegen Gott aufmachen, nichts wird ihn aus der Fassung bringen. Niemand wird ihn stürzen. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der uns liebt, daran gibt es für mich keine Zweifel, und dieser liebende, gnädige und barmherzige Gott ist mächtig, mächtiger als jede andere Macht im Himmel oder auf Erden. Wenn das keine gute Nachricht ist. Zum Ende seines Psalms fordert Asaf im Vers 12 auf, tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott, und haltet sie. Alle, die ihr um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren. Asaf fordert die Leser und Hörer seiner Worte auf, sich dem Gott Israels mit aufrichtiger Hingabe anzuvertrauen. So lässt sich das Einhalten von Gelübden, von denen Asaf hier spricht, meines Erachtens verstehen. Wir sollen uns nicht irgendjemanden anvertrauen für unser Wohl und Heil. Denn, so sagte es auch Petrus einmal, in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Petrus bezog sich auf Jesus. Asaf spricht vom Gott Israels. Und eben das ist der Gott, der seinen Sohn Jesus in die Welt sandte, damit Menschen heil werden, damit Menschen versöhnt werden mit Gott. Ich mache Ihnen Mut, vertrauen Sie sich Jesus ganz an. Weiter geht es mit dem nächsten Psalm. Das ist Psalm 77. Überschrieben ist er mit Vers 1, ein Psalm Asafs vorzusingen für Jedutun. Wie Asaf war auch Jedutun Chefmusiker an Gottes Heiligtum. Asaf schrieb diesen Psalm für Jedutun, oder er verfasste den Text nach einer Melodie, die Jedutun komponiert hatte. Psalm 77 beschreibt eine Zeit, in der diejenigen, die nach Gott suchten, tief bestürzt waren. Denn sie wussten nicht, ob Gott sein Volk für immer verstoßen hatte. Der Glaube, das Leben im Vertrauen auf den lebendigen Gott, bringt auch Probleme mit sich. Aber durch den Glauben an Gott können wir einen Ausweg finden. Und wieder zeigt sich die Antwort im Heiligtum. Im Rückblick auf die Geschichte Gottes mit seinen Menschen offenbart sich, Gott vergisst seine Leute nicht. Lesen wir aus Psalm 77 die Verse 2 und 3. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich, und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Eine gute Zeit, um Gott zu suchen, sind die Tage, in denen wir mit Schwierigkeiten zu tun haben. Ich erhielt einmal einen Brief von einem Mann, der seine Arbeitsstelle verloren hatte. Er schrieb, ich hätte nie Ihre Sendereihe durch die Bibel angehört, wenn ich nicht arbeitslos geworden wäre und dadurch plötzlich viel freie Zeit gehabt hätte. Aber in dieser Zeit trafen mich die Worte direkt mitten ins Herz, und ich kam dadurch zum Glauben an Jesus. Es ist gut, zu Gott zu rufen, wenn wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Zurück zu dem gerade vorgelesenen Vers 2. Und er erhörte mich. Wörtlich heißt es hier, und er hört mich. Gott wird sie hören, wenn sie schwere Zeiten erleben. Sie können zu ihm kommen, denn Gott ist real, er ist Wirklichkeit und er ist da. Manchmal höre ich mir ein Gesangssolo an, in dem heißt es, es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr, ich weiß, es ist wirklich wahr. Sehen Sie, es ist wirklich wahr. Nicht, weil ich das sage oder weil es hier geschrieben steht, sondern weil Sie es selbst erfahren können. David schrieb einmal, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Probieren Sie es aus, Gott hört Sie. Asaf schreibt, in der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Asaf sucht den Gott Israels in seiner Not. Er streckt, bildlich gesprochen, seine Hände aus, um Gottes Hand erfassen zu können. Asaf lässt sich nicht davon abbringen, denn seine Seele, seine ganze Existenz ist erschüttert und noch nicht getröstet. Und noch etwas Wundervolles tat Asaf. Ich lese Vers 7. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Nach dem hebräischen Text heißt dieser Vers, ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Es ist wunderbar, wenn man nachts in Zeiten voller Sorgen und Not singen kann. Ich meine nicht, dass Sie nun nachts anfangen sollen, in voller Lautstärke zu singen und damit allen anderen den Schlaf rauben. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Die Nacht ist die Zeit, in der Sie aufwachen und beginnen, sich Sorgen zu machen. Die Probleme türmen sich dann hoch auf. In der Dunkelheit erscheint alles größer, als es in Wirklichkeit ist. Das ist der Zeitpunkt, um sich in der Nacht an Ihr Lied zu erinnern. Jetzt wirft Asaf einige bestürzende Fragen auf in den Versen 8 bis 10. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Selah. Ich würde eigentlich sagen, zu einem Atheisten passen solche Aussagen. Aber ich habe mir diese Fragen auch schon gestellt. Sie vielleicht auch. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass viele von uns Christen eine Art von Atheismus leben? Wir, und ich schließe mich selbst mit ein, handeln manchmal so, als würde Gott nicht existieren, als würde Gott unsere Gebete nicht hören, als hätte er uns über Bord geworfen. Wir leben mitunter so, als würde uns Gott nicht mehr gnädig sein und als hätte er aufgehört, gütig zu sein. Vergessen Sie nicht, Gott ist gut. Er will barmherzig mit Ihnen sein und mit mir, unabhängig von dem, was Sie getan haben. Gott will Ihnen in seiner Güte begegnen. Asaf schreibt in Vers 14, Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Wörtlich übersetzt die Elberfelder Übersetzung diesen Vers so: Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Dabei kann das Wort für Heiligtum auch Heiligkeit bedeuten. Da sich Asaf oft auf Gottes Heiligtum als den Ort der Gegenwart Gottes bezieht, das war anfangs die Stiftshütte, später der Tempel in Jerusalem, deshalb ergibt die Übersetzung mit Heiligtum durchaus Sinn. Dort in Gottes Heiligtum findet Asaf immer wieder seine Antworten. Dort traf sich Gottes Volk zu den Gottesdiensten. Ich verstehe das als Erinnerung für uns Christen: Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist. So steht es im Hebräerbrief. Wir werden eindringlich dazu angehalten, uns mit anderen Christen zu treffen. Gott will nicht, dass Sie oder ich uns in eine einsame Ecke zurückziehen und uns ganz alleine an Gottes Wort erfreuen. Wir sollen Gottes Wort gemeinsam miteinander lesen und uns mit anderen darüber austauschen, damit wir gemeinsam im Glauben wachsen können. Ich glaube nicht an die Superheiligen. Gott wird sie nicht mit großem Vorsprung vor ihren Mitchristen im Glauben wachsen lassen, sondern wir gehören zu Gottes Familie und wir sollen Gottes Wort miteinander lesen und seine Segnungen gemeinsam erfahren. Deshalb schreibt Asaf: Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wenn Sie Antworten auf Ihre Fragen finden wollen, dann brauchen Sie die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich erhielt einmal einen Brief von einer Mutter, die an Jesus glaubte. Sie schrieb: Gott schenkte mir und meinem Mann 5 wundervolle Kinder, um sie in seinem Auftrag ins Leben zu begleiten. Alle unsere Kinder glauben an Jesus, außer unserem Baby, das ist erst 17 Monate alt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir zu einer Kirchengemeinde gehören können, in der aus der Bibel gelehrt wird. Der Pastor lässt sich von Gott leiten und nicht durch Menschen verunsichern. Er ist einer dieser kostbaren Menschen, denen zu Unrecht manche schlechten Dinge nachgesagt werden. Dabei halten sie nur unbeirrt an Gott fest. Und wir staunen mit großer Freude darüber, wie Gott in den Herzen der Menschen wirkt und ihr Leben verändert. Es ist gut, von so einer Gemeinde zu hören. Wir hören ja viel von kritischen Entwicklungen in Kirchengemeinden, aber es gibt auch viele, in denen aus der Bibel gelehrt und danach gelebt wird. Wenn Sie eine Gemeinde besuchen, in der Gottes Wort gepredigt und gelehrt wird, dann sollten Sie sich dort verbindlich anschließen und zusammen mit der Gemeinde im Glauben an Gott wachsen. Sie werden auf viele Ihrer Fragen Antworten finden. Der Teufel, der arbeitet oft ganz still und heimlich. Er greift uns heute eher selten ganz offen an. Er versucht vielmehr, uns davon abzuhalten, mit anderen gemeinsam aus Gottes Wort zu lernen. Darauf sollten wir achten. Asaf schildert nun eine Szene, die mit dem Meer zu tun hat. Davon lesen wir in den Versen 17 bis 20. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Hier ruft Asaf sich und uns eine der größten Rettungstaten Gottes in Erinnerung. Gott teilte das Rote Meer und führte sein Volk trockenen Fußes hindurch. Asaf schließt zuversichtlich mit Vers 21. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aaron. Dieser Vers hat auch uns viel zu sagen. Mögen uns heute auch die Fluten des Atheismus, der Gesetzlosigkeit und des moralischen Verfalls bedrohen. Gott ist jederzeit in der Lage, sein Volk zu retten und zu bewahren. Denn er ist ein mächtiger und liebender Hirte. Nun will ich gemeinsam mit Ihnen den Psalm 78 betrachten. Auch er ist ein Maskil oder Maschil Asafs, also eine Unterweisung oder ein kunstvolles Lied. In diesem Psalm spannt Asaf einen Bogen über die ganze Geschichte des Volkes Israel, von der Gefangenschaft in Ägypten angefangen bis zur Zeit des Königs David. Darin sehen wir, wie das Volk immer wieder versagte, aber Gott dennoch treu zu seinen Verheißungen stand. Das macht Psalm 78 so wertvoll. Der Psalm ruft zu Gott, er möge hören und antworten. Asaf fordert Gottes Volk auf, aufmerksam zuzuhören. Das schreibt er in Vers 1. Eine Unterweisung Asafs. Höre, mein Volk, meine Unterweisung. Neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Psalm 78 ist ein langer Psalm und wir können uns nur die wichtigsten Aussagen genauer ansehen. Aber ich empfehle Ihnen sehr, den ganzen Psalm in Ihrer Bibel zu lesen. Es wird ein Segen für Ihre Seele sein. Und nun zu den Versen 9 und 10. Wie die Söhne Ephraim, die den Bogen führten, abfielen zur Zeit des Streits, sie hielten den Bund Gottes nicht und wollten nicht in seinem Gesetz wandeln. Das bezieht sich auf den Stamm Ephraim, einer der 12 Stämme des Volkes Israel. Obwohl gut gerüstet, wichen sie am Tag des Kampfes zurück. Und Gott sah es. Ephraims Verhalten steht hier beispielhaft für das Verhalten des ganzen Volkes Israel und auch für das Verhalten des gesamten Volkes Gottes, zu dem wir als Christen auch gehören. Aber Gottes Treue bleibt unverändert. In den Versen 17 bis 19 schreibt Asaf: Dennoch sündigten sie weiter wider ihn und empörten sich in der Wüste gegen den Höchsten. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihr Gelüste, und redeten wider Gott und sprachen: Kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Ich meine, das spiegelt ebenso die Art von Unglauben wider, der auch heute unter uns Christen zu finden ist. Und ich schließe mich da keineswegs aus. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wie weit reicht dann unser Vertrauen? Das gilt zumindest für unsere sogenannte westliche Welt, in der wir meist im Überfluss leben. Ein Christ aus Brasilien sagte einmal: In Deutschland ist es schwer, Christ zu sein, denn hier habe ich immer alles, um den Tag zu überleben. Da vergesse ich Gott so schnell. In Brasilien, da ist das anders. Wenn ich mich da nicht jeden Tag ganz fest auf Gott verlasse, ich weiß nicht, ob ich heute genug habe, um den Tag zu überleben. Und nun achten Sie darauf, wie Gott auf das Misstrauen und die Vorwürfe seines Volkes reagierte. Vers 25. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Brot der Engel heißt besser übersetzt Speise des Mächtigen. Menschen aßen die Speise des Mächtigen, er sandte ihnen Nahrung in Fülle. Gott gab ihnen alles, was sie brauchten, obwohl sie Gott nicht vertrauten und ihm heftige Vorwürfe machten. Asaf schrieb Psalm 78, damit wir und andere aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel eines lernen. Der Gott Israels, der Vater Jesu, ist verlässlich und gnädig. Das zeigt sich auch gerade dann, wenn die Menschen, die mit Gott leben, versagen und Gott misstrauen. Asaf schließt mit einem Blick auf David. Das sind die Verse 70 bis 72. Und Gott erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden. Von den säugenden Schafen holte er ihn, dass er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israel. Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. David war ein unvollkommenes Abbild des einen großen Hirten, der Davids Herr ist und Sohn Davids genannt wurde, nämlich Jesus. Gott war seinem Volk treu. Und er hat sich nicht geändert. Auf Gott können wir uns verlassen, Sie und ich. Denn er ist gut und verlässlich, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist mächtig, nichts und niemand kann ihn stürzen. Gott ist treu und Gott ist gnädig und barmherzig. Auf Gott können wir uns verlassen. Das sind nur einige Highlights dessen, was Asaf uns in seinen Psalmen 76, 77 und 78 zuspricht. Ich finde, der Blick darauf hat sich in jedem Fall sehr gelohnt. Ich freue mich, wenn Sie durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Seien Sie Gott, dem mächtigen und liebenden Vater, anbefohlen.